Sie hören den Artikel Das Leben des Brian, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Das Leben des Brian, Originaltitel Monty Python's Life of Brian, ist eine Komödie der britischen Komikergruppe Monty Python aus dem Jahr 1979. Der naive und unauffällige Brian, zur gleichen Zeit wie Jesus geboren, wird durch Missverständnisse unfreiwillig als Messias verehrt. Weil er sich gegen die römischen Besatzer engagiert, findet er schließlich in einer Massenkreuzigung sein sinnloses Ende. Die Satire zielt auf absurden Dogmatismus religiöser und politischer Gruppen. Insbesondere christliche, aber auch jüdische Vereinigungen reagierten mit scharfen Protesten auf die Veröffentlichung. Die folgenden Aufführungsboykotte und Verbote in Ländern wie den USA, Großbritannien oder Norwegen fachten die Kontroverse um Meinungsfreiheit und Blasphemie weiter an. Obwohl der Vorwurf der Blasphemie von praktisch allen Seiten entkräftet wurde, gilt die Satire aufgrund ihrer rezeptionsgeschichtlichen Bedeutung nach wie vor als beispielhaft für verletzende Angriffe auf die Gefühle überzeugter Christen. Filmkritiker und die Pythons selbst bezeichneten Monty Pythons Life of Brian aufgrund seiner kohärenten Geschichte und intellektuellen Substanz als das reifste Werk der Komikergruppe. Zahlreiche Umfragen bestätigen den anhaltenden Erfolg beim Publikum, wobei insbesondere das Abschlusslied Always Look on the Bright Side of Life weit über den Filmkontext hinaus bekannt wurde. Handlung: Brian, das Ergebnis einer außerehelichen Affäre der Jüdin Mandy Cohen mit einem römischen Soldaten, kommt im Stall neben Jesus zur Welt. Von der herrischen Mutter dominiert, wächst er in Judäa zu einem farblosen Mann heran. Er verliebt sich in die idealistische Judith, die sich in einer jüdischen Widerstandsgruppe gegen die römischen Besatzer engagiert. Brian bemüht sich als stolzer Jude erfolgreich um die Aufnahme in dieser Gruppe verbohrter Intellektueller und beteiligt sich an deren Einbruch in den Palast von Pontius Pilatus. Dort wollen die Freiheitskämpfer die Frau des Statthalters entführen und so das römische Imperium in wenigen Tagen zu Fall bringen. Die Entführung scheitert, weil eine verfeindete Widerstandsgruppe zur selben Zeit dasselbe Ziel mit dem gleichen Plan verfolgt. Brian wird im Palast verhaftet und zur Anhörung vor dem Dekadenten Pontius Pilatus gezerrt. Dank eines außerirdischen Raumschiffs, das zufällig vorbeikommt, gelingt Brian die Flucht aus dem Palast und vor der drohenden Verurteilung. Um am belebten Marktplatz dem römischen Suchtrupp nicht aufzufallen, muss er in die Rolle eines der zahlreichen Propheten schlüpfen. Sein unbeholfenes Gestotter gibt den wenigen Zuhörern Rätseln auf. Und tatsächlich hat er bald eine große Gefolgschaft hinter sich, die sich von ihm Antworten auf alle Fragen des Lebens erhofft. Die stetig wachsende Anhängerschaft verfolgt den panisch flüchtenden Brian ins karge Umland, streitet um die Symbolkraft einer von Brian verlorenen Sandale und hält Banalitäten wie die Existenz eines Wacholderbuschs für von Brian vollbrachte Wunder. Schließlich wird eine vom hysterischen Auflauf genervter Eremit, bei dem sich der überforderte Brian verstecken wollte, als Ketzer vom religiösen Mob zur Hinrichtung abgeführt. Indessen zeigt sich Judith von der charismatischen Ausstrahlung Brians angetan. Mit ihr verbringt er seine erste Liebesnacht. Am nächsten Morgen sind die Straßen der Stadt mit selbsternannten Jüngern Brians überfüllt, die unter seinem Fenster auf Heilsbotschaften warten. Brian weist erfolglos auf die Unsinnigkeit hin, einem Führer kritiklos zu folgen. Im Hinterhof wird er von den Legionären verhaftet und wieder Pontius Pilatus vorgeführt, der ihn mit über 100 anderen offenbar willkürlich ausgesuchten Delinquenten zum Tod durch Kreuzigung verurteilt. Rettungsversuche schlagen fehl oder werden gar nicht erst erwogen. Sowohl seine Geliebte als auch die Widerstandskämpfer gratulieren Brian am Kreuz zu seinem selbstlosen Martyrium. Seine verhärmte Mutter wirft ihm Selbstsucht vor. Nur ein fröhlicher Mitgekreuzigter fordert den verzweifelten Brian auf, trotz zermürbender Sinnlosigkeit auf die sonnige Seite des Lebens zu schauen. In dessen Lied Always Look on the Bright Side of Life stimmen schließlich alle zum Tode Verdammten beschwingt ein. Produktionsgeschichte: Drehbuchentwicklung. Die Mitglieder der Komikergruppe Monty Pythons trafen sich anlässlich einer Werbetour für ihren Film Monty Pythons and the Holy Grail Anfang 1976 in Amsterdam. In einer Bar machten Eric Idle und Terry Gilliam ausgelassen makabre Scherze über Jesus, der als gelernter Schreiner auf ein Kreuz genagelt wurde. Schon während der Premiere des Films in New York hatte Idle eine launige Idee für ein neues Projekt: Jesus Christus – Gier nach Ruhm. Das Thema erschien den Pythons, die zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Solokarrieren vorantrieben, vielversprechend genug, um sich wieder zusammenzufinden. Wir wurden von der Tatsache angezogen, dass dieses Feld für jede Art von Humor ein Tabu war. Zudem erwies sich Holy Grail recht überraschend für die Pythons als kommerzieller Erfolg. Und nichts bringt eine Gruppe besser zusammen, erklärte Michael Perlin, als die Aussicht auf mehr Geld. Seit der Zusammenarbeit am Monty Pythons Flying Circus hatten sich feste Autorenteams etabliert. Michael Perlin entwarf seine Sketche meist mit Terry Jones. John Cleese arbeitete mit Graham Chapman, während Eric Idle und Terry Gilliam die beiden Einzelgänger der Gruppe waren. Bei den ersten Autorentreffen Ende 1976 lasen sich die Pythons willkürlich zum Thema geschriebene Szenen vor und die Gruppe entschied, was sie mochte und was nicht. Die Pythons entwickelten bald die Idee eines vergessenen, ungeschickten 13. Apostels mit dem Namen Brian, der zu allen göttlichen Ereignissen zu spät kommt. Doch über Jesus selbst konnten und wollten die Pythons aus Respekt keine Witze machen, was sich für die Arbeit an der Komödie als hinderlich erwies. Durch ihre intensiven Recherchen stießen sie in Geschichtsbüchern auf die inspirierende Tatsache, dass damals in Judäa das Messias-Fieber grassierte. Das war der Schlüssel, berichtete Michael Perlin. Denn auf dieser Grundlage konnten wir eine Figur kreieren, die zwar eine parallel verlaufende Lebensgeschichte hatte, die aber nicht Jesus, sondern sozusagen nur ein Nachbar war. Brian von Nazareth, der fälschlicherweise für einen Messias gehalten wird, etabliert sich als beherrschendes Leitmotiv. Während der weiteren Autorentreffen in kreativer Atmosphäre drängten Gilliam und Jones nach eigener Aussage am meisten darauf, aus den einzelnen Sketchen eine stimmige Geschichte zu machen. Als schließlich Michael Perlin seinen Sketch über einen lispelnden Pontius Pilatus vorlas, war das entscheidende Element für den Film gefunden. Auch Jesus selbst tauchte wieder im Skript auf. Die Witze entluden sich nicht an ihm, sondern richten sich gegen die unverständliche Zuhörer seiner Bergpredigt. Um einen komischen Zugang zur Kreuzigung zu finden, mussten sich die Autoren Terry Jones und Michael Perlin auf die damalige Alltäglichkeit dieser Hinrichtungsmethode konzentrieren. Manchmal wurden 500 bis 600 Leute an einem Tag gekreuzigt. Wir spielten mit der Idee, dass es Unfälle gibt und Sachen falsch laufen. Die Suche nach einem befriedigenden Schlusspunkt gestaltete sich besonders schwierig. Erics Idle-Idee, den Film mit einer leichtfüßigen, musikalischen Gesangseinlage am Kreuz zu beenden, wurde schließlich auch vom skeptischen Terry Jones akzeptiert. Basierend auf dem bisherigen Material entstand jene Szene, in der Brian am Fenster seinen Anhängern zuruft, sie sollen für sich selbst denken als eine der Letzten. Jones: In ihr liefen sozusagen die Fäden der Geschichte zusammen. Als Titel des neuen Films setzte sich neben den Alternativen Brian of Nazareth und Monty Pythons Brian der Vorschlag Monty Pythons Life of Brian durch. Januar 1978 verbrachten die sechs Autoren, deren Termine sonst schwer zu koordinieren war, 2 Wochen in einem luxuriösen Strandhaus in Barbados, um das Drehbuch zu beenden. Auch die Besetzung wurde fixiert. Jahre später erinnert sich Michael Perlin: Das Leben des Brian war die letzte gute Gruppenerfahrung, was das Texten betrifft. Weil allen bewusst war, sich auf sensiblen Terrain zu bewegen, brachte Graham Chapman das fertige Drehbuch zu einem ihm bekannten Kanoniker der Königin. Er las es und fand es herrlich. Er meinte sogar, es seien Dinge darin, die er schon sein ganzes Leben hatte sagen wollen. Vorproduktion. Finanzierungsschwierigkeiten. Die Mitglieder der Monty Pythons hatten großes Vertrauen in ihre Popularität und arbeiteten am Skript, ohne die Finanzierung geregelt zu haben. Tatsächlich begann sich Barry Spikins, Mitarbeiter von EMI, für das Projekt zu interessieren, als er in Barbados zufällig auf Idle traf. Wenig später sicherte er John Goldstone, der von den Pythons als ihr Produzent gewählt wurde, die nötigen Geldmittel zu. Doch 2 Tage vor dem geplanten Abflug zu den Dreharbeiten in Tunesien erteilte EMI-Vorstand Bernard Delfont dem Projekt eine Absage. Er hatte das Drehbuch gelesen und empfand es als anstößig. Zum Zeitpunkt der Absage harrte zwar der genaue Produktionsvertrag noch der Unterzeichnung, doch waren bereits Gelder in Höhe des Budgets And Now for Something Completely Different investiert. Monty Python musste nun einerseits seine Ansprüche auf die bisherige Ausgabe vor Gericht durchsetzen, die der Gruppe schließlich auch zugestanden wurden. Andererseits begann die schwierige Suche nach einem neuen Produzenten. Doch trotz intensiver Bemühungen drohte das Projekt zu scheitern. Der Stoff schien zu brisant. Eric Idle sprach mit seinem Freund George Harrison über die Schwierigkeiten, die benötigen rund 4 Millionen Dollar aufzutreiben. Idle hielt Harrisons Antwort „Ich besorg dir das Geld“ für einen Witz. Harrison meinte es ernst. Er gründete mit seinem Geschäftsführer Dennis O'Brien Handmade Films, um den Film zu produzieren. Offenbar nur deshalb, weil er den Film sehen wollte. Besetzung und Regie. Auf die Besetzung einigten sich die Pythons bereits während der letzten Schreibphase. Oft spielten die Autoren ihr eigenes Material, es sei denn, es sprach etwas dagegen. Wir waren zu 80% Autoren und zu 20% Schauspieler und als Autoren war uns sehr wichtig, dass das Casting stimmte. Unsere Egos als Schauspieler interessierten uns weniger, sagte John Cleese über den meist unkomplizierten Besetzungsvorgang. Bei Life of Brian kam es dennoch zu größeren Besetzungsdiskussionen. Eine schwierige Frage war die adäquate Besetzung der Jesus-Figur. Schließlich einigte man sich auf Kenneth Colley und schlug etwa den von John Cleese vorgeschlagenen George Lazenby aus. John Cleese sorgte für weitere Diskussionen, als er die Hauptrolle übernehmen wollte. Er begründete dies mit seinem Interesse, eine Figur von Anfang bis zum Ende eines Films durchzuhalten. Michael Perlin vermutete, Cleese wolle sich opfern und so verhindern, dass Graham Chapman die Titelrolle übernimmt. Bereits seit Jahren litt die Zusammenarbeit mit Chapman an dessen Alkoholismus. Doch besonders Terry Jones favorisierte Chapman. In der vorangegangenen Produktion fiel ihm seine glaubwürdige Ausstrahlung in der Rolle des Artus auf. Das war für mich in der Comedy enorm wichtig. Wichtiger, als dass der Hauptdarsteller witzig war. Graham Chapman beschloss seinerseits, sich seinem Suchtproblem zu stellen und stand die harte Zeit der Entziehung durch. Nicht nur seine nun konzentrierte Arbeitsweise als Schauspieler wirkte sich positiv auf die Dreharbeiten aus. Der studierte Mediziner kümmerte sich nach Drehschluss um die Gesundheit der Kollegen am Set. Er spielte also nicht nur diese Christusähnliche Figur, sondern behandelte morgens und abends die anderen und heilte sie tatsächlich, beschrieb Eric Idle und fasste zusammen, Graham wurde geradezu ein Heiliger. Neben der Hauptrolle vor der Kamera musste die Frage nach dem Hauptverantwortlichen hinter der Kamera geklärt werden. In der vorangegangenen Produktion Monty Pythons and the Holy Grail hatte die Gruppe schlechte Erfahrungen gemacht. Terry Jones und Terry Gilliam wurden gemeinsam die Regie übertragen, doch die künstlerischen Differenzen schienen bald unüberbrückbar. Um die für alle frustrierende Situation zu vermeiden, einigte sich die Gruppe schließlich auf Jones als Regisseur. Der visuell versierte Gilliam, der stets für die Animationen verantwortlich gewesen war, übernahm das Produktionsdesign. Gilliam, der bei Jabberwocky mit echten Schauspielern gearbeitet hatte und seine Karriere als Spielfilmregisseur begann, zeigte sich mit dieser Lösung sehr zufrieden. Auch Terry Jones sprach später von einer idealen Kombination, unter der er jederzeit wieder arbeiten würde. Als Regisseur konnte er sich so besser auf das Erzählen der Geschichte konzentrieren, während sich Gilliam um die Bilder kümmerte. Produktionsdesign. Von Anfang an verfolgten die Pythons mit Life of Brian ambitionierte Ziele. Michael Perlin: Wir wollten bei Das Leben des Brian nicht nur ein paar Späße vor bemalten Kulissen in den Shepperton-Studios filmen, sondern uns um die Statisten bemühen, die wirklich wie Juden oder Araber aussahen, und um echte Hitze, damit es authentisch würde. Es gab so viele Bibelschinken, die aussahen, als hätte man sie in Nordengland gedreht. Jones und Gilliam entschieden sich für Tunesien als Drehort. Dort konnten sie von Franco Zeffirellis Mehrteiler Jesus of Nazareth 1978 profitieren, der ebenfalls im tunesischen Monastir entstand. Für die Dreharbeiten stand ein Großteil von Zeffirellis Kulissen sowie der Kostüme und Requisiten zur Verfügung. Weitere Römerkostüme und Requisiten für Life of Brian stammten aus dem Fundus des Kostümverleihs Tirelli und der Cinecittà in Rom. Als Kostümbildner fungierte Charles Gnod und Hazel Pathing, die bereits bei Monty Python's Flying Circus in dieser Funktion tätig war. Maggie Weston, die Frau von Terry Gilliam, war als Maskenbildnerin Teil des Produktionsteams. Die unter der Leitung von Gilliam neu erstellten Bauten reduzierten sich im Wesentlichen auf ein Hypokostüm, durch das die Widerstandskämpfer in Pilatos Palast einbrechen sollten. Einigen Statuen, die wie die Steine für den Steinigungssketch aus Styropor gemeißelt wurden. Und einigen Zubauten, etwa der Ruine eines Amphitheaters, die als Kolosseum benutzt wurde. Besonders stolz schien Gilliam auf die Gestaltung von Pilatos Audienzsaal. Sie zeigten, wie die römische Ordnung das jüdische Chaos zu besiegen versuchte. Zu Gilliams Verbitterung konnte man die aufwendige und teure Kulisse im fertigen Film kaum sehen, was zu neuerlichen Verstimmungen zwischen ihm und Terry Jones führte. Dreharbeiten. Nach den Proben begannen am 16. September 1978 die fünfwöchigen Dreharbeiten in Tunesien. Entscheidungen während der Arbeit an einem Monty Pythons Film traf die Gruppe meistens nach gemeinsamen Diskussionen. Pythons, die nicht vor der Kamera standen, gaben als Zuschauer hilfreiche Kritik. Dass die Schauspieler die Autoren ihrer Texte waren, half bei den Dreharbeiten. Eric Idle: Man musste nichts lernen, weil man es andauernd gelesen hat. Als erste Szene wurde der Steinigungssketch disponiert, der an der Festungsmauer des Ribals im Montastier und damit an derselben Stelle gefilmt wurde, wo auch Cifirelli die Steinigungsszene für Jesus of Nazareth inszenierte. John Cleese erinnerte sich später gern an die schon zu Beginn effiziente Arbeitsatmosphäre. Besucher des Sets hätten glauben können, wir wären schon in der fünften Drehwoche. Die intensive Vorbereitung von Terry Jones rang den kritischen Pythons Respekt ab, auch wenn Jones, der wie alle mehrere Rollen spielte, mitunter in Frauenkleidern oder splitternackte Regieanweisungen geben musste. Michael Perlin rückblickend: Man nimmt Regieanweisungen dann nicht sehr ernst. Kameratechnisch verliefen die Arbeiten möglichst unkompliziert. Laut Terry Jones wurden 50-60% des Films mit einer 35mm Handkamera gefilmt, weil ich eine Abneigung dagegen hatte, ein Stativ aufzubauen. Ich sagte lieber, klemm dir das Ding doch auf die Schulter. Als einzige schwer zu realisierende Einstellung entpuppte sich die Szene mit Michael Perlin als Ex-Leprakranker, der Brian ein Almosen entlocken möchte, obwohl Jesus seine Krankheit durch Wunder längst geheilt hatte. Er verfolgt Brian von der Stadtmauer bis zu dessen Wohnung. Ein Weg durch das Gewühl des Marktplatzes, den Kameramann John Stanier bei sengender Hitze mit einer schweren Kamera in der Hand im Rückwärtsgang filmen musste. Nach intensiver Arbeit am Drehbuch fanden während des Drehs kaum Dialogänderung oder Improvisation statt. Eine der Ausnahmen war jene Szene, in der sich die Revolutionäre vor den Legionären während der Hausdurchsuchung verstecken sollten. Eric Idle und Terry Gilliam als sprachgestörte Gefängniswärter, die Michael Perlin als geduldigen, liebenswerten Centurio bedrängten, nahmen sich in ihrer Szene ebenfalls Raum für ausgedehnte Improvisation. Insbesondere Terry Gilliam, sonst selten mit schauspielerischen Aufgaben betraut, genoss die Darstellung seiner grotesken Figur. Das sollte den Leuten als Therapie gestattet sein. Eine große Überraschung bereitete den Pythons das Auftauchen von Spike Milligan. Der altgediente Komiker, The Goon Show, stieg zufällig im selben Hotel ab, um erstmals nach Kriegsende die Schlachtfelder zu besuchen, auf denen er im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. Die Pythons boten ihrem Vorbild, mit dem sie zum ersten Mal näher zu tun hatten, eine kleine Rolle im Film an. In der Szene, in der die Anhängerschaft Bryans um die Bedeutung der verlorenen Sandale streitet, gab Milligan den zur Besonnenheit mahnenden Alten, an dem die besessene Gruppe achtlos vorbeizieht. Milligan selbst verließ zum Erstaunen der Pythons in der Mittagspause eigenmächtig den Drehort, um seinen Urlaub fortzusetzen, obwohl weitere Aufnahmen geplant waren. Auch George Harrison übernahm eine kleine Rolle, als er das Team besuchte und sich bislang gefilmtes Material ansah. John Cleese stellte ihn im Film als den Mann vor, der Brian am Sonnabend seinen Berg für eine Predigt zur Verfügung stellt. Massenszenen. Den herausfordernden Massenszenen stellte sich Terry Jones sehr früh. Bereits in der ersten Drehwoche fanden die Dreharbeiten für Pontius Pilatus' Rede an die Bürger von Jerusalem statt. Rund 450 tunesische Statisten sollten sich ob Pilatos Sprachfehlers auf den Boden werfen vor Lachen. Terry Jones agierte einen lokalen Komiker, aber kaum jemand lachte. Also machte Jones vor, was er von der Statistenmenge wollte, warf sich auf den Rücken und fing laut an zu johlen vor Lachen. Wie Jones berichtete, machte es ihm die Menschenmenge enthusiastisch nach. Das war eine der verrücktesten Situationen meines Lebens. Weil keine Kamera lief, ging dieser spontane Moment für den Film verloren. Die Szene unter Brians Fenster, die wenige Tage später gefilmt wurde, kam zwar mit weniger Statisten aus, war jedoch komplizierter. Die Masse musste unisono einen Dialog mit Brian bzw. dessen Mutter führen. Eine Handvoll englischer Urlauber wurde als Statisten gewonnen und in den vorderen Reihen hinter den Schauspielern platziert. Die anderen, der rund 200 Komparsen, waren Tunesier, die kein Englisch sprachen. Terry Jones rief die Sätze, die von der Menge im Chor gesprochen werden sollte. Er hatte vor, die Szene nachzusynchronisieren, aber die Menschenmenge war perfekt. Sie wussten nicht, was sie riefen einfach zurück, was sie von mir gehört hatten. Und das haben wir schließlich benutzt. Am Beginn dieser Sequenz öffnet Graham Chapman als Brian nichtsahnend sein Schlafzimmerfenster und steht splitternackt vor seiner fanatischen Anhängerschar. Eric Idle berichtete, die arabischen Frauen wären geschockt und außer sich gewesen. Terry Jones erläuterte später, dass Chapman separat gefilmt werden musste, weil sich hauptsächlich muslimische Frauen, denen es verboten ist, einen nackten Mann zu sehen, unter den Statisten befanden. Im Oktober wurde mit der Bergpredigt schließlich die letzte Szene gedreht, die eine besondere große Anzahl an Statisten benötigte. Die Dreharbeiten fanden in Matmada nahe Gabes statt, jener Wüste, in der auch die Wüstensequenzen des ersten Star Wars Films entstanden. Terry Jones bemühte sich, in der weiten Wüstenlandschaft mit nur rund 200 Statisten die Illusion einer gewaltigen Zuhörerschaft zu erzeugen. Kenneth Colley stand als Jesus auf dem Hügel, die Kamera wurde auf einem weiteren Hügel aufgestellt. Terry Jones, bei der Kamera positioniert, erläuterte: Wir hatten viele Statisten auf dem entfernten Berg mit Ken Colley und nur ein paar auf unserem Berg. Das Tal dazwischen blieb menschenleer, doch konnte von der Kamera nicht eingesehen werden. So sollte der Eindruck entstehen, dass die Statisten das Tal ausfüllen würden. Bei der Szene im Kolosseum, die in den letzten Drehtagen in Karthago entstand, wurde der Mangel an kostspieligen Statisten laut Terry Jones durch Kreativität weggemacht. Es sollte eine Nachmittagsvorstellung sein, die sich niemand anschaut. Wir hatten immer kleine Budgets. Anstatt Dinge direkt anzugehen, muss man sich etwas überlegen. Und das ist letztendlich immer interessanter. Kreuzigung. Die dreitägigen Dreharbeiten zur Kreuzigungsszene verliefen erwartungsgemäß anstrengend. Knapp vor Drehbeginn hatte es stark geregnet und es war windig und kalt. Der erkrankte John Cleese konnte durchsetzen, als Gekreuzigter in eine dicke Decke eingewickelt zu werden. Gilliam ließ für jeden Schauspieler ein eigenes Kreuz mit Fußhalterungen und Fahrradsitzen konstruieren. Wir hatten also alles festgelegt, aber Terry Jones änderte seine Meinung und setzte alle auf die falschen Kreuze. Es war also wirklich schmerzhaft. Während Cleese angeblich noch Wochen später davon erzählte, wie sehr er gelitten hatte, saß Eric Idle idealistisch. Ich denke, das gehört bei Comedy dazu. Wenn es richtig wehtut, ist es lustig. Um die Frage, wie authentisch die Darstellung der Kreuzigung sein durfte, wurde im Team viel gestritten. Es gab einige Leute in der Gruppe, die Angst hatten, dass es zu realistisch sein würde und dass das vom Humor ablenken würde, erzählte Terry Gilliam, der mit spritzendem Blut beim Festnageln der Hände kein Problem gehabt hätte. Laut Terry Jones führte die Unschlüssigkeit dazu, dass zwei Versionen gedreht wurden. Weil jene mit den Nägeln bei den Testvorführungen auf Entsetzen stieß, griff Jones beim Endschnitt auf die Einstellungen zurück, in denen die Hände nur festgebunden wurden. Das Abschlusslied Always Look on the Bright Side of Life endete Komponist und Interpret Eric Idle noch während der Drehzeit, nachdem er die erste seriös gesungene Version am Drehort vorgespielt hatte. Zwar mochte ihn jeder und alle applaudierten, aber ich dachte, irgendetwas stimmt damit noch nicht. Idle war bald sicher, dass das Lied fröhlich und unbekümmert interpretiert werden müsste. Im mit Matratzen gedämmten Hotelzimmer nahm er den Gesang noch einmal auf. Diese in Tunesien gesungene Hauptstimme ist neben dem professionellen eingespielten und arrangierten Orchester im Film zu hören. Animationen und Spezialeffekte. Für die optischen Trickeffekte zeichnete Terry Gilliam verantwortlich. So ließ er für das aus der Entfernung aufgenommene Jerusalem eine etwa 4 Meter hohe bemalte Schablone anfertigen. Für das Jerusalemer Kolosseum hielt die Ruine eines Amphitheaters in Karthago her. Die fehlende Imposanz glich ein Matte-Painting mit architektonisch eindrucksvollen Bögen aus. Eine Filmtricktechnik, die auch bei einer Einstellung zum Einsatz kam, die Pilatus Palastmauern vollgeschmiert mit antirömischen Graffiti zeigt. Weil die antiken Mauern nicht beschmiert werden durften, baute Terry Gilliam für Aufnahmen, in denen kein Matte-Painting eingesetzt werden konnte, eine eigene Mauerkulisse davor. Gilliams Hauptfunktion bei Monty Pythons lag seit deren Gründung in der Herstellung humorvoller Animationen, die einzelne Sketche miteinander verbinden sollte. Bei Life of Brian gab es aufgrund der stringenten Handlung keinen Bedarf für diese surrealistischen Kurztrickfilme. Stattdessen animierte Gilliam, wie üblich, mit ausgeschnittenen und unter eigener Regie für Life of Brian einen aufwendigen Vorspann. Man muss es mehrmals sehen, um alles mitzukriegen. Da steckt eine Geschichte drin. Diese kleine Figur sitzt im Himmel, in Gottes Land und wird auf die Erde gestoßen und macht ein paar Abenteuer durch. Bei allem Stolz auf seine Animation sah Gilliam seine Zukunft längst im Realfilm. Mit dieser Entscheidung, eine von Gilliam inszenierte Science-Fiction-Sequenz in den Film einzubauen, kamen die Pythons nicht nur Gilliams Ambitionen entgegen. Der Humor der Pythons sollte sich stets durch Unberechenbarkeit auszeichnen. In der vielbeachteten Sequenz fällt der flüchtende Brian von einem Turm, als ein zufällig vorbeirasendes Raumschiff ihn rettend auffängt. Die Aliens liefern sich mit Brian an Bord eine wilde Weltraumschlacht mit einem feindlichen Raumschiff, ehe ihr Raumschiff getroffen auf die Erde zurast und in Jerusalem aufprallt, wo Brian dem Wrack unverletzt entsteigt. Als die Trümmer gebaut werden mussten, war das Filmbudget erschöpft. Gilliam improvisierte mit nicht mehr benötigten Kulissenteilen und Fundstücken auf dem Schrottplatz. Die Einstellung mit Brian im Raumschiff entstanden in London, 2 Monate nach Ende der Dreharbeiten in Tunesien. Das Ganze wurde in einem Raum von 6,5 x 8,5 Meter gedreht. Dort bauten wir das Innere des Raumschiffs auf, schüttelten es durch und kreierten diese verrückten Geschöpfe. Nicht nur wegen des engen Raums brachten die Arbeiten für Graham Chapman einigen Stress. Er lebte zu dieser Zeit in Los Angeles und durfte aus steuerlichen Gründen nicht länger als 24 Stunden in England sein. Etwa 8 Stunden davon verbrachte er in der Box, ehe er erschöpft zurückflog. Der anschließenden Arbeit an der Weltraumschlacht näherte sich Gilliam betont spielerisch. Weil er keine Spezialeffektexperten hatte, um etwa die Raumschiffexplosion bei Aufprall auf einem Asteroiden zu realisieren, gingen wir in ein Scherzartikelgeschäft und kauften alle explodierenden Zigarren, die sie hatten, kratzten das Pulver raus und bastelten eine kleine Bombe. Für die Soundeffekte nahm er ein Motorrad beim Gasgeben auf. Wir hatten bei diesen Filmen gelernt, wie man diese Dinge macht, erzählte Gilliam, der sich nach eigenen Angaben wie ein gut bezahlter Filmstudent fühlte. Der erste Teil des Artikels »Das Leben des Brian« wurde von Matthias Klein mit dem Benutzernamen Havelbaude am 5. Juli 2008 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/das Leben des Brian. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.